Ja, dann fangen wir an. IoT, Custom Szenario, Nico hat mich ja schon kurz vorgestellt, Robert Eichenseher. Ich würde noch gern was zu der Abteilung sagen, in der ich arbeite. Ich arbeite in einem Bereich, der sich TED nennt, Technical Evangelism and Development. Und unsere Aufgabe ist zweigeteilt. Einmal Technical Evangelism, das ist genau das, was ich hier tue. Das heißt, mit Ihnen über Technik diskutieren, mit Ihnen über Technik sprechen und nicht über ein Feature A oder über ein Feature B, sondern über End-to-End-Solutions. Und das bringt mich auch gleich zum zweiten Teil meiner Hauptaufgabe. Ich arbeite in einem tiefen Evangelismus-Team. Das heißt, zusammen mit Ihnen, mit Partnern, mit Kunden der Microsoft ist meine Hauptaufgabe, Lösungen mit Microsoft-Technologie zu realisieren, Lösungen mit Microsoft Azure im Hintergrund zu konzipieren und auch im tiefen Engagement mit Ihnen gemeinsam umzusetzen, Showstopper aus dem Weg zu räumen. Das heißt, wenn Sie eine coole Idee haben, wenn Sie sagen, das wäre genau das Next Big Thing, ob das jetzt IoT ist, ob das Internet ist, ob das Internet of Whatever ist, was auch immer, kommen Sie auf uns zu. Unsere Aufgabe, wir sind nur dafür da, mit Ihnen gemeinsam Ihre Lösungen, Ihre Ideen marktreif zu bekommen und eventuelle Showstopper aus dem Weg zu räumen. Von daher sprechen Sie mich auch da sehr, sehr gerne drauf an. Gut, was habe ich mitgebracht? Ich habe für die nächsten 60 Minuten ein IoT, ein Internet of Things-Szenario mitgebracht. Und zwar nicht einen speziellen super coolen Dienst. Ja, ich werde auch über Microsoft-Dienste, über Microsoft-Technologien sprechen, aber das Hauptaugenmerk liegt auf einer End-to-End-Lösung im Manufacturing-Bereich, also bei unseren Maschinenbauern, wo wir in Deutschland her eine relativ starke Wirtschaftskraft haben, gerade in dem Bereich. Und da habe ich etwas mitgebracht, das ich Ihnen dann wirklich End-to-End zeigen möchte. Wirklich, wo fallen die Daten an bei diesem IoT-Szenario? Wie werden sie ausgewertet und wie kommen sie als Business Value wieder zurück? Und bevor ich aber da einsteige, ich war auf dem Ask the Experts in der Halle oben, heute in der Früh auch und in der ersten Pause. Und ich sehe auch schon ein paar Gesichter, mit denen ich diskutiert habe. Von daher freut mich, dass Sie auch da sind. Und eine der ersten Fragen waren: Was ist denn eigentlich IoT? Weil wir haben ganz groß auf unserem Stand stehen IoT. Und wie definiert sich IoT? Es definiert sich, je nachdem, welches Manager-Magazin man gerade liest oder welches technische Gadget-Magazin man gerade liest. Jeder definiert es ein Stück weit anders. Ich habe bei uns innerhalb der Gruppe eine schöne Definition von einem meiner Kollegen, Clemens Fasters, arbeitet im Azure IoT Hyperscale Computing Bereich, gefunden. Und Clemens beschreibt es mit folgenden Worten. Er sagt, IoT, Internet of Things, es dreht sich nicht um die Dinge. Es dreht sich nicht um das Internet. Es dreht sich vielmehr um die Systeme, die wir mit diesen Dingen und mit Technologien aus dem Internet oder mit dem Internet tun können, um unser Leben einfacher zu machen, um unser Leben effizienter zu machen und, man soll es immer nicht vergessen, um einfach auch viel, viel mehr Spaß im Leben zu haben. Und ich wollte einfach diese Definition mal am Anfang in den Raum stellen und würde auf Basis von der Definition ein Stück weitergehen. IoT. Ich habe auch ein paar Kollegen aus Amerika mit dabei, aus unserer amerikanischen Division. Und in Amerika wird IoT sehr häufig als Personal, als Consumer definiert. Also alles mit Gadgets. Und viele, denke ich, wissen es, wir haben vor 2 Wochen einen Soft-Launch von Microsoft Band durchgeführt. Und auch das hat irgendwas doch mit IoT, mit Internet of Things zu tun. Weil es ist ein Ding, das mein Leben sicherer machen kann, wenn ich es zu einem kompletten System verwende. Es hat beispielsweise einen UV-Sensor und der kann messen, gerade für Leute, die Probleme mit UV-Licht, mit empfindlicher Haut haben, wann ich vielleicht aus der Sonne rausgehen kann. Es kann mich, also Robert Eichenseher, immer daran erinnern, dass ich doch endlich mal Sport machen anfangen sollte, weil es mir ständig zeigt, wie viele Kalorien ich zu mir nehme und wie viele ich verbrauche. Das ist ein Ding, das IoT sein kann. Gehen wir ein Stück weiter. Unsere altbekannte Kinect, wenn wir die Definition von Clemens nehmen, die Kinect hat wirklich viel Spaß, zumindest in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber in meinem Leben hat sie sehr viel Spaß gebracht. Gerade wenn ich denke, mit den Freunden bei einem Bier zusammen so ein Sportspiel, ein Boxspiel, das macht schon sehr viel Spaß. Auch das ist Internet of Things. Gehen wir weiter. Die kleinen Gadgets, die wir alle bei uns haben, und Gadgets sind es ja nicht mehr, es sind ja mittlerweile Kleinstcomputer. Auch das sind nach der Definition von Clemens Things, weil diese Geräte haben sehr viele Sensoren, sammeln Daten, sammeln Telemetriedaten und mit diesen Telemetriedaten in einem kompletten System kann es mein Leben vereinfachen. Und hier, gerade jetzt in der Sekunde, macht es auch einfacher, weil ich mein PowerPoint damit steuere. Machen wir es ein bisschen kleiner, machen wir es mehr produktiver. Wir haben vor, ich glaube, 2 oder 3 Monaten ein Board, ein Maker-Board gelauncht. Das ist hier ein Galileo-Board. Da läuft Windows drauf. Das heißt, das, wenn ich mit Strom versorge, habe ich Windows drauf. Da kann ich drauf programmieren mit den Tools, die wir als Microsoft zur Verfügung stellen. Auch das ist Internet of Things. Und wir können es noch ein Stück weit kleiner, cooler, wie auch immer machen. Ich habe hier noch ein Tessel-Device dabei. Das ist auch ein Mikrocontroller. Und ich habe hier auch ein paar Sensoren für den Mikrocontroller. Und es ist mittlerweile so, das ist ein Accelerator. Ich stecke den einfach dran, nehme jetzt noch Strom und mache da ein bisschen JavaScript-Code drauf. Ich werde es dann später nochmal genau zeigen, damit man es sieht. Und schon habe ich einen Sensor, der erkennt, wann sich eine Tür öffnet, wann sich irgendetwas bewegt. Und dieser Sensor hat ein eingebautes Wi-Fi. Das heißt, er kann sofort über einen sicheren HTTPS-Ingest an ein Backend, und wo immer das auch laufen mag, Daten senden. Wenn wir dieses schöne Smart-Home-Szenario ein Stück weit stressen, dieser kleine, sehr günstige Sensor macht es möglich, mir eine SMS zu schicken, wenn sich meine Tür in meinem Haus öffnet. Ich kann andere Sensoren dranklemmen und all das ist Internet of Things. Allerdings, aus meiner Sicht, hat es so ein Stück weit einen Consumer-Fokus. Gehen wir mal ein Stück weit in die Industrie. Was ist in der Industrie Internet of Things? Und Definition von Clemens war ja Smart Systems. Und hier haben wir wirklich eine Schwemme an Smart Systems begriffener. Und auch hier wieder, je nachdem welches Manager-Magazin man liest, wird ein anderer Begriff jetzt als das Next Big Thing gehypt. Ich nenne nur ein paar: Smart Mobility. Gerade hier in Deutschland, unsere Automobilindustrie ist sehr stark. Also Smart Mobility ist ein sehr großes Thema bei uns. Oder auch ganz heiß aktuell, Smart Home, Smart Buildings. Beispielsweise diese Sensoren können auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Es ist ganz einfach, ein System aufzubauen, um in älteren vermieteten Häusern zu messen, ob sich vielleicht Schimmel bilden könnte. Oder nehmen wir einen Bereich heraus, und zwar ist das hier oben der Smart Factory Bereich. Und den möchte ich heute ein Stück weit näher vorstellen. Weil gerade hier bei uns in Deutschland, in Berlin, in Süddeutschland, in Norddeutschland, wir haben eine extrem starke Manufacturing Community, also unsere mittelständischen Maschinenbauer sind Weltmarktführer in sehr vielen Bereichen. Und gerade hier in Deutschland haben wir eine Initiative, die sich Industrie 4.0 nennt. Oder in Amerika wird es Industrial Internet genannt. Was ist Industrie 4.0? Nun, es ist die vierte Revolution der Industrie nach der Dampfmaschine und was da alles gekommen ist, wo man sagt, wir nehmen unser extrem gutes Engineering-Know-how, das uns befähigt, Weltformats Maschinen zu bauen und kombinieren es mit IT-Services, mit IT-Dienstleistungen. Und das Buzzword, das momentan in aller Munde ist, ist hier Predictive Maintenance. Das heißt, wir können, wenn wir unsere Maschinenbauindustrie mit der IT-Industrie verbinden, im Vorfeld herausfinden, ob in einer Produktionsanlage vielleicht ein Bauteil ausfallen wird. Und dann im Vorfeld das Ersatzteil bereits hinschicken. Und genau diesen Fall habe ich heute mit dabei, den würde ich gerne zeigen. Und zwar würde ich den gern zeigen auf Basis einer mittelständischen Firma, einer unserer deutschen Hidden Champions, die Firma Krones AG, die ihren Sitz in der Nähe von Regensburg, ihren Hauptsitz in der Nähe von Regensburg hat. Und die Krones AG stellt Maschinen her, die Getränke abfüllen, Getränkeabfüllmaschinen. Und Krones ist in dem Sinne so groß, dass, und jetzt muss ich hier, ich denke, es ist korrekt, aber legen Sie mich nicht darauf fest, jede dritte oder vierte weltweit abgefüllte Flasche wird mit einer Maschine der Firma Krones befüllt. Da kann man sich mal vorstellen, wie ein mittelständisches Unternehmen mit ihrer Technologie, die jetzt in diesen Maschinen hineingebacken ist, das heißt, das sind qualitativ sehr hochwertige Maschinen, die anderen wiederum erlauben, ihre Getränke, andere Branchengrößen erlauben, ihre Getränke abzufüllen und zwar so abzufüllen, dass es auch funktioniert. Nicht, dass es vielleicht funktionieren könnte, sondern dass es auch funktioniert. Und da können Sie sich selbst vorstellen, wenn so eine Maschine, und wir sehen ja hier im Hintergrund ein paar Beispiele, wie die Maschinen wirklich aussehen und welchen Durchsatz diese Maschinen haben. Wenn so eine Maschine nur für 3 Stunden vielleicht steht, weil ein ganz einfaches Bauteil, vielleicht ein Kompressor, vielleicht ein Schlauch von einem Kompressor, einfach nur ein kleines Loch hat, oder weil vielleicht Filter verstopft sind, weil diese Maschine vielleicht in Deutschland konzipiert wurde, aber jetzt in einer wüstenähnlichen Gegend steht und dort ganz andere Umweltbedingungen hat. Was muss man tun, damit diese Maschine immer up and running ist, damit diese Maschine immer läuft? Und zwar zu wissen, dass ein Bauteil ausfällt, bevor das Bauteil ausfällt. Und genau das möchte ich Ihnen heute end-to-end zeigen. Und zwar habe ich hier eine Demo mit dabei, die wir zusammen mit der Firma Krones aufgebaut haben. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, weil die Internetverbindung gerade vorhin doch das eine oder andere Problem gebracht hat. Schauen wir mal. Das sieht gut aus. So, was Sie jetzt hier sehen, ist ein Sinnbild von regionalen Zentren der Firma Krones, die Daten an das Hauptquartier von Krones schicken. Das Bild ist hier kein Fake. Ich bin gerade verbunden und diese Daten werden gerade von solchen Sensoren an ein zentrales Backend geschickt und werden aufbereitet. Das heißt, die Firma Krones oder ein anderer mittelständischer Maschinenbauer oder, nützen Sie Ihre Fantasie, ein anderes Unternehmen, was Daten sammelt, sieht sofort, 80% meiner Maschinen sind aktuell connected, das heißt 20% sind nicht connected. Ist das vielleicht schon ein Problem? Das muss die Firma selbst entscheiden. Wir haben 2500 Critical Alerts aktuell. Krones, wir haben mit Ihnen zusammengearbeitet, die sagen, das ist normal. Das sind Incoming Alerts, das ist jetzt noch nichts, wo uns extrem nervös macht, weil das kann auch mal sein, dass ein Sensor keine Konnektivität hatte. Das kann auch mal sein, dass eine Flasche einfach nicht abgefüllt werden konnte. Aber es gibt andere Alerts, die müssen sofort behandelt werden. Und das ist so ein Blick, wie es die Firma Krones in einem Dashboard auf alle Fabriken, auf alle Maschinen, die sie live haben, sehen kann. Gehen wir ein Stück tiefer. Jetzt wird es aus meiner Sicht sehr interessant. Das ist ein Dashboard, ein Blick, wie es ein Getränkeabfüllunternehmen und die Firma Krones beliefert die Großen der Welt, wie es ein der großen Getränkeabfüller sehen kann und sehen wird. Und zwar, wir haben jetzt das Beispiel die Contoso Bottling genommen. Hier sieht dieser Getränkeabfüller Live-Daten, und das ist wirklich live, das ist hier nicht gefaked, über die Energie-Consumption seiner Fabrik kennen. Und man sieht hier, wir haben es symbolisiert mit den bekannten Gruppierungen A, A++, B, C. Und man sieht hier auch einen ganz kleinen Pfeil, wenn Sie da mal drauf achten. Das ist eine Prediction. Und zwar aufgrund der Telemetriedaten, die hereinkommen, errechnen wir, wird es besser, bleibt es gleich oder wird es schlechter. Und das sehe ich jetzt über alle Fabriken, die ich betreibe. Ich kann auch so weit gehen, ich klicke mal auf die Energieeffizienz und ich sehe sie aktuell, Live-Daten von meinen Fabriken, von meinen Produktionsstraßen, die ich draußen habe. Und man sieht hier beispielsweise, ich habe, wenn ich das nochmal wegnehme, ich habe hier eine Fabrik in Frankreich und eine Fabrik in Spanien. Eine ist grün ist im Regelfall immer gut, die andere ist so ein, ich nenne es mal milchiges Gelb, das heißt, da ist was nicht ganz so gut. Was ich jetzt tun kann, weil ich als Produktionsverantwortlicher weiß, das sind gleiche Abfüllanlagen. Ich kann jetzt in live auf diese Maschinen draufschauen und kann mir mal die Energieeffizienz dieser Maschinen anschauen. Und hier, die läuft gut, die Maschine. Man sieht hier die grünen Balken, das sind die aktuellen Live-Daten, die von den Sensoren, sind jetzt keine Tesla-Devices, die die Daten liefern, aber andere Sensoren, in ein Backend hineingeben und die können wir hier visualisieren. Wenn Sie Ihr Augenmerk auf die blaue Linie lenken, die blaue Linie ist ein Vergleichswert aus der Vergangenheit. Und das kann jetzt abhängig von der Konfiguration gestern sein, das kann letzte Woche sein, wenn gerade ein saisonales Produkt abgefüllt wird, kann es auch das Vergleichsdatum des saisonalen Produkts aus der letzten Saison sein. Das heißt, ich als Produktionsverantwortlicher sehe auf einen Blick, was passiert hier gerade. Und man sieht, meine Energieeffizienz hat ein Stück weit abgenommen. Ich war gerade sehr gut, ich war über der blauen Linie des Vergleichswerts und jetzt nivelliert sich es wieder. Und auch hier haben wir das Gleiche. Oben dieser kleine Pfeil, der gibt einen Trend an. Geht es nach oben, geht es nach unten? In Real-Time, in live. Das Graue ist auch eine Prediction, eine Vorhersage. Das heißt, auf Basis der Daten, die wir bekommen, versucht man vorherzusagen, wie wird die Energieeffizienz auf dieser Maschine sein. Und all diese Daten werden zusammengesammelt, werden analysiert, und zwar von den Leuten, die die Maschinen bauen. Nicht von IT-Technikern, wie ich einer bin, der keine Ahnung vom Maschinenbau hat, der nicht versteht, was es bedeutet, wenn die Maschine auf einmal 3 Grad wärmer ist und vielleicht 5 Watt mehr verbraucht. Nein, die Daten werden gesammelt und werden dann Personen zur Verfügung gestellt, die etwas daraus lesen können. Und die brauchen Tools dafür. Und da werde ich dann später nochmal ein Stück drüber sprechen. Gehen wir noch ein Stück weiter. Ich habe gerade erzählt, wir bauen vielleicht solche Maschinen hier in Deutschland mit unseren klimatischen Bedingungen. Jetzt kommt so eine Fabrik in eine andere Klimazone und man sieht aus den Telemetriedaten, dass vielleicht ein Filter öfters gereinigt werden muss oder ein Kompressor mit mehr Druck, mit weniger Druck, weil andere Humidity herrscht, betrieben werden muss. Das gibt jetzt Krones die Möglichkeit oder jeden mittelständischen, jeden größeren Betrieb, eigentlich jedem die Möglichkeit zu sagen, ich bekomme alle Telemetriedaten zu mir und diese Telemetriedaten kann ich jetzt nutzen, um hier ein ganz spezielles Angebot an den einen Betreiber von der Fabrik in Spanien zu machen. Und zwar, hey, wir haben ein Optimized Heating Profile. Wir haben etwas für dich optimiert, weil wir haben aus der Telemetrie heraus gesehen, dass bei dir was besser laufen könnte. Vielleicht einen größeren Motor, einen kleineren Motor, weniger Umdrehung, Filter öfters wechseln, was auch immer. Aber diese Maßnahme, predictive, im Vorfeld empfohlen, hilft dir vielleicht, das Bauteil länger leben zu lassen oder hilft dir einfach, effizienter zu gestalten. Denken wir wieder an die Definition von Clemens. IoT sind Systeme, die Internet und Things verbinden, um etwas effizienter zu machen. Das ist hier ein sehr schönes Beispiel. Ich habe aber noch ein Stück mehr dabei. Und zwar in diesem Beispiel, wie gesagt, die Daten, die hier reinfliegen, kommen alle live, werden in der Cloud gesammelt. Ich habe hier noch einen sogenannten Device-Emulator. Das ist eine sehr schöne App. Man sieht hier die gleiche Produktionsstraße. Entschuldigung, ich habe hier eins übersprungen. Das war der Blick von dem Produktionsverantwortlichen. Wir können noch eins tiefer gehen auf die Produktionsstraße. Das ist jetzt wirklich ein Blick für jemanden, der dafür zuständig ist, in einer Firma, in einer Halle, vielleicht ein Wartungstechniker, ein Instandhalter, ein Manager, wer auch immer, der dafür Sorge tragen muss, dass diese Maschinen laufen, dass die Flaschen produziert werden. Und auch hier habe ich die gleichen KPIs, Key Performance Indikatoren, Health, Energy, Overall Equipment Efficiency. Und auch hier kann ich auf eine der Maschinen draufklicken und sehe, wie macht die sich gerade. Health, das ist gut, Energy, A++, das sieht eigentlich auch gut aus. Das Ding ist in okay, das Ding ist in Ordnung. Und hier würde ich gerne noch mal ein Stück tiefer gehen. Wie gerade erwähnt, habe ich hier so einen Device-Emulator. Der sieht genauso aus wie die Produktionsstraße, nur kann ich hier böse Telemetrie sozusagen ingesten. Ich gehe also wieder auf diese Maschine, auf diesen Filler und schicke jetzt von meinem Emulator Telemetriedaten, ich simuliere sozusagen so einen Sensor und ich schicke jetzt Telemetriedaten, die eine Degradation, eine Abnutzungserscheinung simulieren. Und jetzt hoffe ich, dass das Internet mit mir ist und es sieht gut aus. Man sieht hier unten rechts, jetzt kommen im Sekundentakt Messwerte. Temperatur, Stromverbrauch und weitere Messwerte. Und die gehen an unser zentrales Backend, werden ausgewertet und gehen dann wieder in das Dashboard zurück. Und weil die Internetverbindung ein bisschen schlecht ist, muss ich das einmal kurz simulieren. Ich habe das jetzt hier simuliert. Und man hat jetzt hier gesehen, im rechten mittleren Bereich ist eine Warnung erschienen. Und zwar, das ist vielleicht ein zusätzlicher Wartungsvertrag, eine zusätzliche Möglichkeit, um auch Geld zu verdienen. Und zwar hier in dem Fall haben wir es Lifecycle Service Gold genannt. Aber was steckt dahinter? Das finde ich sehr, sehr interessant. Und zwar sehen wir hier die aktuellen Energieverbrauchswerte, die von den Sensoren gesendet werden. In meinem Fall war es jetzt dieser Device-Emulator, der was simuliert hat. Und zwar hat er simuliert ansteigenden Energieverbrauch. Vorher hat ein Techniker von Krones, von einem mittelständischen Unternehmen, definiert, wenn diese Kurve erscheint, und zwar eine ansteigende Kurve, dann passiert was, dann ist etwas nicht in Ordnung. Und wenn das so ist, dann schickt bitte eine Warnung an jemanden heraus. Und hier ist es, Early Warning, High Friction Detected, Main Drive Consumes Excessive Energy. Macht was. Hier ist irgendwas nicht korrekt, weil das könnte jetzt eine ganz klassische Abnutzungserscheinung sein. Das heißt, der Kompressor braucht einfach mehr Strom, um diese Flasche aufzublasen. Es könnte auch was anderes sein, und zwar ein Peak in der Energie. Nehmen wir wieder diesen Kompressor und er hat vielleicht ein Loch im Kompressorschlauch, der den Druck erzeugt, um so eine Flasche aufzublasen. Wie würde so ein Pattern aussehen? So ein Pattern würde aussehen, dass der Energieverbrauch einmal ganz kurz hochgeht und dann wieder abflacht und normal wird. Halten Sie dieses Pattern mal im Kopf, da würde ich gerne später nochmal darauf zurückkommen. Aber Sie sehen hier, wie wirklich eine End-zu-End-Lösung aussehen könnte von einer Produktionsstraße, die mit Sensoren und welche auch immer Technologie Sie in den Sensoren verwenden wollen. Machen Sie es. Bis hin zu einer Verarbeitung in einem Rechenzentrum, hin zu einem Dashboard, das Predictive Maintenance, Predictive, was auch immer Sie denken, was immer für Sie das Richtige wäre, erlaubt, weil Sie die Daten bei sich haben. Und das ist ein End-to-End-Szenario, was man im Detail, und ich habe Ihnen hier wirklich nur die Spitze des Eisberges gezeigt, aber ausgearbeitet haben. Und sehr gerne können wir da im Nachgang sehr viel tiefer noch drüber diskutieren. Aber ich würde dieses Beispiel gerne, wenn ich wieder in meine PowerPoint zurückkomme, einfach weiter benutzen, um mit Ihnen mal durchzugehen, was bedeutet das eigentlich für uns als Entwickler, und ich selbst bin auch Entwickler, mein täglich Brot ist Visual Studio plus andere Open-Source-Plattformen, was bedeutet das, um so etwas umzusetzen, was müssen wir tun? Und gehen wir nochmal ein Stück zurück. Wir hatten ja diese Consumer Devices, die unsere Kollegen aus Amerika auch gern mit IoT, also diese Bands, diese Kinects. Und wir hatten jetzt einmal ein Beispiel aus einer Smart Factory. Was haben all diese Szenarien gemeinsam? Und ich habe zwei Punkte, es gibt natürlich viel, viel mehr. Ich habe aber zwei Punkte mal herausgenommen, die ich mit Ihnen gerne durchdiskutieren würde, die ich näher vorstellen würde. Und eines dieser Patterns ist einfach die Analyse. Das heißt, wir bekommen ja viele Daten. Und aus diesen Daten müssen wir dann erkennen, ist jetzt die Energie langsam angestiegen, ist sie mal plötzlich abgestiegen, was ist passiert? Wir müssen all diese Daten analysieren. Und jetzt kommt natürlich dieses klassische Big Data. Und dann sage ich, ja, toll, super. Aber ist es die Antwort? Nehmen wir mal, welche Tools haben wir, um Big Data zu verarbeiten? Je nachdem, wie man Big Data definiert, manch einer definiert es mit einem großen SQL Parallel Data Warehouse, was absolut okay ist. Ein anderer definiert es mit einer großen, vielleicht Mongo-Installation. Ein anderer sagt, nee, Big Data geht bei mir erst im Petabyte-Terabyte-Bereich von Daten los. Dann kommen Technologien wie HD Insight, wie Hadoop zum Tragen. Aber zwei Unterschiede gibt es immer. Wir haben einmal Data in REST, das heißt Daten, die wirklich bereits in einem Datenbanksystem, egal was es ist, relational, NoSQL oder Plain File System. Daten, die irgendwo schon hingeschrieben worden sind. Das heißt, Telemetrie kommt rein, irgendjemand nimmt sie und schreibt sie in eine Datenbank, in eine Datei, in ein System. Das ist Data in REST. Und überlegen Sie mal, wenn diese Daten von den Devices reinkommen, wirklich im Sekundentakt, und Sie müssen die erstmal in eine Datenbank speichern, dann starten Sie einen Job, der überprüft, ob die Daten da sind und ermittelt, ob dieses Pattern da ist. Und Sie haben gesehen, das Portal, das Dashboard hat sich im Sekundenbereich aktualisiert. Da werden Sie mit Data in REST doch die eine oder andere Problematik erleben. Ich gehe später nochmal detaillierter darauf ein. Data in Motion heißt, wir analysieren die Daten, wie sie gerade an uns reinkommen, an uns sozusagen vorbeifliegen und schließen daraus Business Intelligence. Und das habe ich auch im Detail dabei, das würde ich Ihnen gerne zeigen. Dann das Einfache, Telemetry Ingest. Das heißt, wir haben diese Daten, wir haben die Sensoren und jetzt schicken wir die an irgendeinen Endpunkt, an irgendein Rechenzentrum. Und das ist doch einfach, oder? Da müssen wir uns nicht wirklich drum bemühen, das tun wir eigentlich täglich. Da machen wir irgendwo ein REST-Interface, ein WCF-Service, haben irgendwo ein bisschen Logik für ein Board und dann schicken die Daten einfach an diesen Endpunkt. Ist es so? Ist es so einfach? Bei weitem nicht. Wir müssen bedenken die Ingest Rate. Ich gebe da nochmal ein Beispiel dafür. Wir müssen den Storage bedenken, weil wenn diese Daten jede Sekunde reinkommen, wie viel Datenvolumen, wie viel Big Data generieren wir hier? Jeder dieser Sensoren schickt einmal in der Sekunde 20 Byte. Und vielleicht haben wir 30 Millionen Sensoren draußen. Wie viel Daten produzieren wir hier? Das heißt, der Storage. Security. Das ist extrem kritisch. Security. Stellen Sie sich wieder die Kronis vor, irgendein böser Junge möchte jetzt falsche Telemetriedaten an das Backend senden. Und auf einmal hat dieser Betreiber dieser Abfallanlage ständig Maintenance-Wartungen, obwohl nichts zu tun ist. Und das mag jetzt vielleicht ein Stück weit an den Haaren herbeigezogen sein. Gehen Sie ein paar Jahre zurück, Stuxnet. Der Stuxnet-Virus hat Produktionsanlagen befallen und hat falsche Telemetriedaten an Backends geschickt, die dafür geführt haben, dass Zentrifugen schneller drehten, als sie drehen durften. Und die Zentrifugen waren nach ein paar Zeiteinheiten, ich weiß nicht, ob es Wochen, Tage, Monate waren, die waren einfach defekt. Das heißt, irgendjemand hat die bewusst zerstört. Das heißt, Security, da war gerade ein Skype, das hätte ich vielleicht ausschalten sollen. Security ist ein wichtiger Punkt. Da sollte man drüber nachdenken. Ich hoffe, es war nicht meine Frau. Nein, Vito Flavio, ping me when you get in Berlin. Okay, ich bin schon in Berlin. Darüber müssen wir nachdenken, Security. Und da habe ich das Beispiel dabei, was aus meiner Sicht es Ihnen sehr, sehr einfach macht, das zu tun. Gehen wir nochmal zu diesen Telemetrie-Ingest, that's easy. Lassen Sie uns die Zahlen mal ein bisschen greifen. Und zwar machen wir mal ein bisschen Mathematik. Wir sagen, wir haben sechs Maschinen und jede dieser Maschinen hat 20 Sensoren. Das ist wirklich nicht viel. Denken Sie nur mal Temperatur, Stromverbrauch. So eine Maschine hat mehrere Motoren. Jeder davon hat Temperatur und Stromverbrauch. Flaschen, die durchgegangen sind, wie viel Liter ist abgefüllt worden und. Das heißt, wir haben 120 Sensoren pro Produktionsstraße. Nicht viel, oder? 120 klingt überschaubar. Machen wir weiter. Wir haben 4 Produktionsstraßen pro Fabrik. Ist auch ein guter Durchschnitt. Ist nicht viel, ist nicht wenig. Gibt uns 480 Sensoren pro Fabrik. Auch das ist nicht wirklich interessant. Gehen wir es weiter. Jede dieser Sensoren schickt jede Sekunde einen Ingest. Und auf einmal haben wir 1,7 Millionen Ingests pro Stunde. Schon ein bisschen größer. Gehen wir es weiter. Sagen wir möchten nur 50 Kunden, und Sie können sich vorstellen, dass ein Mittelständler mehr als 50 Kunden hat, mit diesem System versorgen. Das heißt, wir haben dann 86,5 Millionen, roundabout, Ingests pro Stunde auf einer 24-7-Basis. Das heißt, 86,5 Millionen Concurrent User jede Stunde. Wer von Ihnen hat ein Rechenzentrum, das das abkann? Wer von Ihnen möchte Predictive Maintenance machen? Keiner? Okay, zumindest einer. Ich möchte nur die Zahl ein Stück weit verdeutlichen. Gehen Sie mal die Concurrent User von Facebook durch. Wie viele Concurrent User hat Facebook? Keine 86,5 Millionen Concurrent. Sie haben mehr in Summe, aber nicht Concurrent. Und wir reden immer noch über eine zusätzliche IT-Dienstleistung für einen Mittelständler. Gehen Sie zu einem Mittelständler und sagen Sie ihm, ich habe eine perfekte Predictive Maintenance Lösung für Sie, aber du brauchst ein Rechenzentrum, wie es Facebook hat. Würde er sagen, super, danke, gehen Sie wieder. Ich möchte Ihnen nur das so ein bisschen von den Zahlen her verdeutlichen, weil so ein einfacher Ingest, und jetzt wissen wir auch, warum Big Data, warum auf einmal Data in Motion, weil wenn ich die Daten von 86,5 Millionen Concurrent User pro Stunde in eine relationale Datenbank hineingebe, da habe ich Last auf der Datenbank, die wird viel Spaß damit haben. Und wir als Microsoft wollen genau das adressieren. Und wir haben 2 Approaches. Ein Approach ist ein Software-as-a-Service-Approach. Das heißt, es ist eine komplette Lösung, die haben wir für Sie als Microsoft definiert. Das ist, ich weiß nicht, wer von Ihnen im Azure-Umfeld unterwegs ist, das ist sozusagen der Mobile-Service der IoT-Welt. Da werde ich heute nicht drüber sprechen. Wenn Sie es interessiert, kommen Sie gerne zu mir. Ich habe ein paar Sessions darüber, können wir im letzten Detail darüber sprechen. Was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist unser zweites Angebot, Platform-as-a-Service. Das heißt, Building-Blocks, die es Ihnen ermöglichen, genau so eine Lösung aufzubauen, die es Ihrem eventuellen Kunden erlauben, so eine Lösung aufzubauen. Und genau wie wir heute in der Keynote von Satya gehört haben, wir wollen nicht alles ersetzen. Wir liefern auch im IoT-Umfeld die Building Blocks, die Komponenten, die Sie einsetzen können, um Ihre Lösungen mit Hilfe unserer Cloud-Technologie, und ich spreche hier von Cloud-Technologie, wenn ich 86,5 Millionen Concurrent User habe, tue ich mich mit einem On-Prem-Rechenzentrum ein Stück weit schwer, was unsere Cloud Technologien hier machen können. Und genau das würde ich Ihnen gerne zeigen. Das war jetzt sozusagen der Einführungsteil. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gelangweilt. Aber das ist der Einführungsteil. Einfach um zu verstehen, über welche Datenvolumina reden wir hier. Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie gehen wir dieses Problem, dieses Ingest, dieses wirklich großen Datenvolumens, was reinkommt. Und haben Sie immer im Kopf, Sie starten vielleicht klein, aber Sie werden wachsen, Sie werden wachsen, Sie werden wachsen. Und wenn Sie mit dem Kleinen auf einer falschen Scale-Unit anfangen, mit einer falschen Technologie, vielleicht können Sie nicht nach hinten wachsen, weil irgendwann mal was nicht mehr diese Heavy Ingest abkann. Gut, was haben wir an Services? Diejenigen von Ihnen, die sich mit Azure schon ein Stück weit beschäftigt haben, die kennen es bestimmt. Wir haben einen Dienst, der nennt sich Azure Service Bus. Azure Service Bus ist ein Dienst, den wir mit dem Launch 2010 live gegeben haben. Er hat 4 Dienste hier, das ist einmal Relay und Notification, es hat so ein Stück weit mit direkter Kommunikation mit Handys zu tun, da spreche ich weniger drüber. Und wir haben Queue und Topic. Queue und Topic, was ist das? Eine Queue, da stellen wir als Microsoft einen Enterprise Service Bus zur Verfügung. Das heißt, wir geben Ihnen einen Endpunkt, wo ein Device etwas hineinschicken kann und wir geben Ihnen einen Endpunkt, wo Consumer was rausholen können. Perfekt. Das heißt, wir können einen oder mehrere in diese Queue hineinschreiben lassen. Wir können einen oder mehrere aus dieser Queue herauslesen lassen. Und die Prämisse ist, jede Message wird genau einmal verarbeitet. Egal wie viele Subscriber, wie viele Leute an dieser Queue horchen, wir garantieren Ihnen im Dienst, dass der einmal verarbeitet wird. Ist das das Richtige für eine IoT-Lösung? Es mag das Richtige sein, es kommt auf Ihre Benutzerzahlen an, es kommt auf Ihr Szenario an, aber es könnte vielleicht nicht das Richtige sein, weil wenn mehrere Daten rausholen, kümmern wir uns im Backend um Locking-Mechanismen, um so etwas wie Dead-Lettering, falls eine Nachricht nicht abgeholt wird. Falls eine Nachricht abgeholt wird, aber nicht als bearbeitet zurückgespielt wird, da kümmern wir uns drum. Gehen wir zum Topic. Was ist ein Topic? Ein Topic kann man sich ähnlich wie eine Queue vorstellen. Wir haben also wieder einen Endpunkt. Sie können in den Endpunkt von einem oder mehreren Devices hineinchecken und Sie haben mehrere, ein oder mehrere Subscriber. Und der Unterschied zwischen einer Queue und einem Topic ist, dass mehrere Subscriber garantiert die Nachricht zugestellt bekommen. Das heißt, ein Subscriber kann sagen, ich hätte gern das Telemetriedatum, die Temperatur und die Humidity. Und ein zweiter sagt, ah, ich hätte sie auch gerne, weil ich bin das neue Dashboard. Und das können Sie mit einem Topic-Subscription-Mechanismus, den wir out of the box in Azure Service Bus zur Verfügung stellen. Jetzt habe ich da so einen großen Block drinnen. Wir haben noch einen neuen Dienst und den möchte ich tiefer eingehen. Wir haben einen Dienst, der sich Event Hub nennt. Und warum führen wir jetzt hier einen Event Hub, einen neuen Dienst ein? Weil Queue und Topic, das ist nur eigentlich genau das, was ich brauche, reinschicken, rausholen. Bei Queue und Topic übernehmen wir für Sie Dienstleistungen. Das heißt, wir kümmern uns um Locken, wir kümmern uns um Dead Lettering, wir kümmern uns darum, um einen serverseitigen Cursor zu pflegen. Das heißt, welche Nachrichten haben Sie schon abgeholt und welche nicht? Und jeder, ich weiß nicht, jeder bestimmt hat schon mal Datenbankentwicklung, serverseitiger Cursor, ist das gut oder böse? Irgendwo da war es, das ist böse. Warum ist das böse? Weil es Ressourcen am Backend kostet und weil es den Throughput des Gesamtsystems einfach ein Stück weit runterzieht, weil ich nicht so viele Nachrichten durchbekomme. Und je nachdem, welches System Sie aufbauen, es kann für Sie genau das Ideale sein. Es könnte aber auch sein, dass Sie dieses Dead Lettering vielleicht gar nicht brauchen. Aber trotzdem erkaufen Sie sich, weil Sie diese Dienste nehmen, einen geringeren Throughput. Und mit Event Hub haben wir ein Angebot für Sie, was dieses Dead Lettering nicht für Sie macht, was keinen serverseitigen Cursor pflegt, aber was sehr viel mehr an Daten durchbekommt. Das würde ich Ihnen gerne zeigen. Und zwar schauen wir uns Event Hub ein bisschen näher an. Und zwar ein Event Hub. Ich zeige Ihnen dann, wie man anlegt. Das sind 6 Mausklicks, ein bisschen Eingabe. Ein Event Hub kann 1 Million Producers, das heißt 1 Million Endgeräte, Devices, Sensoren, je nachdem, wie Sie Producer definieren, als Endpunkt zur Verfügung stellen und er kann, halten Sie sich fest, 1 Gigabyte pro Sekunde an Daten entgegennehmen. Kein Bit, Byte. 1 Gigabyte, das heißt, da können Sie richtig Informationen hineinstreamen. Und das pro Event Hub. Wenn Ihnen das nicht reicht, machen Sie einen neuen Event Hub in Ihrer Subscription und Sie haben das Doppelte. Das reicht immer noch nicht, verdoppeln Sie es, dann haben Sie das Vierfache. Dann haben Sie 4 Gigabyte pro Sekunde an Datenvolumen, die reinkommen. Das haben wir auf der, ich nenne es Ingest-Seite. Auf der Egress-Seite, das heißt die Daten, die Sie rausholen wollen, haben wir auch etwas für Sie. Wir haben nicht wie bei einer Queue, dass eine Nachricht genau einmal verarbeitet wird. Wir haben wie bei einem Topic-Subscription die Möglichkeit, dass eine Nachricht, die hineinkommt in diese, ich nenne sie mal Event-Sync oder vielleicht Event-Datenbank, all diese Informationen können von mehreren Consumern verarbeitet werden. Das heißt, vielleicht haben Sie eine für das Management-Dashboard. Ein Consumer ist einfach einer, der es archiviert für rechtliche Fälle, wenn man irgendwann mal nachweisen muss, das war so, das sind die Raw-Telemetriedaten. Und eines vielleicht für ein Manager-Dashboard. Manager-Dashboard ist auch immer sehr beliebt, da stehen immer nur Rot, Grün und was war das andere? Gelb? Und 3, 4 KPI-Zahlen. Gelb war es ja. Sie haben mehrere Consumer und das geben wir Ihnen mit Event Hubs. Und bei Event Hubs haben wir genau dieses Szenario des clientseitigen Cursors umgesetzt. Das heißt, in einem Event Hub Consumer bestimmen Sie, welche Daten Sie aus dem Event Hub herausholen wollen. Das heißt, wir im Event Hub, wir als Microsoft mit unserem Dienst speichern Ihre Daten auch zwischen. Warum tun wir das? Weil es kann sein, dass sehr viele Daten reinkommen. Und je nachdem, wie jetzt Ihre Verarbeitungslogik aufgebaut ist, könnte es sein, dass die Verarbeitungslogik vielleicht mit dem Telemetriefluss, der reinkommt, nicht Schritt halten kann. Je nachdem, welche Analyse Sie nehmen. Ich habe auch ein Projekt, da machen wir es mit Excel. Das funktioniert, das ist auch gut. Nur ein Excel kann keine 1 Gigabyte pro Sekunde irgendwie vernünftig darstellen. Das heißt, Sie können mehrere Consumer Groups dahinter nehmen und können mit einem clientseitigen Cursor entscheiden, welche Informationen hole ich raus. Und Sie können sogar noch ein Stück weiter gehen. Wir speichern die Telemetriedaten für Sie. Sie können sagen, welche Telemetriedaten basierend auf einem Timestamp oder basierend auf einem Index möchten Sie haben. Das heißt, Sie können öfters konsumieren, wenn Sie möchten. Das Positive ist, da geht richtig Throughput durch. Das Negative ist, Sie müssen sich um den Cursor kümmern. Wir haben das alle gelernt bei normalen Datenbankzugriffen, dass der serverseitige Cursor einfach ist, aber böse. Hier in dem Szenario will ich nicht sagen, dass ein serverseitiger Cursor böse ist, aber manchmal hat ein clientseitiger Cursor, den wir ihnen mit dem Event Hub, den Consumer Groups und den Partitions geben, einfach einen Vorteil, wenn sie an so hochskalierenden Systemen arbeiten. Lassen Sie mich noch ein Wort zu den Partitions verlieren, die hier so provokant in dem grünen Block gezeichnet sind. Partitions ist eine logische Einheit, die wir definiert haben. Und zwar die Partitions sollen Ihnen helfen, die Daten, die hier reinkommen, bereits ein Stück weit vorzugruppieren. Weil wie gesagt, wir haben einen Client-Side-Cursor. Der Client-Side-Cursor holt sich Informationen raus und wir haben pro Partition einen Reader. Das heißt, eine Ihrer Logiken, eine Ihrer Applikationen. Wir unterstützen das mit dem SDK. Das heißt, das ist sehr schön für Sie gekapselt, aber Sie sollten das Grundprinzip einmal gehört haben. Das heißt, Sie haben eine Consumer Group, die Daten rausholt. In der Consumer Group haben Sie einen Reader. Und ein Reader holt immer nur die Informationen aus einer Partition mit einem clientseitigen Cursor heraus. Und diese Partitionen können Sie definieren bei der Anlage eines Event-Hubs. Minimum sind 8, glaube ich, Maximum 32 und irgendwo Default 16. Wenn Sie mehr brauchen, eine kurze Mail an unseren Support und wir geben, glaube ich, ich weiß die Ziffer jetzt nicht, wir machen es sehr viel größer. Und wenn das noch nicht reicht, schicken Sie uns eine Mail, dann diskutieren wir mit Ihnen, weil dann haben wir vielleicht ein Problem in unserem Service oder wir würden gerne ein Szenario verstehen, warum Sie so viel mehr Partitionen brauchen. Interessant ist es aber jetzt, wie fakturieren wir das an Sie? Weil Sie starten vielleicht klein und haben aber das Ziel, ganz groß zu werden. Und wir fakturieren an Sie sogenannte Throughput Units. Und Sie können Throughput Units, das sind quasi, ich nenne sie gerne Message Pumps. Sie können so Message Pumps zu Ihrem System hinzukaufen oder wegnehmen. Weil gerade bei so Produktionsszenarien, nicht jede dieser Produktionen läuft 24/7. Vielleicht brauchen Sie nachts weniger Kapazität, weniger Throughput Units, um Daten durchzubekommen. Und dementsprechend können Sie es runterskalieren mit einem einfachen Mauszeigerklick, mit einem Slider nach links bewegen. Das einfach so als Information, ich muss mich ein bisschen sputen, zu dem Event Hub. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Was muss ich hier tun? Und nachdem das Internet ein Stück weit schlecht ist, habe ich das vorhin aufgezeichnet. Ich gehe ins Azure Portal, gehe in die App Services und sage Event Hub Custom Create. Das heißt, ich habe nicht den schnelle Weg gemacht, ich mache den langsamen Weg. Das heißt, ich gebe dem Event Hub dem Kind einen Namen, Rob Eich Demo. Dann entscheide ich, in welcher Region soll es laufen. In meinem Fall lasse ich es in Westeuropa, in Amsterdam laufen. Ich sage, ja, mach mir einen neuen Namespace. Das ist so eine Klammer. Außenrum, gib mir 8 Partitionen und heb jede Nachricht, die in die Partition hineinkommt, für 7 Tage auf. Das heißt, jetzt habe ich eigentlich schon eine Datenbank definiert, die den Ingest für 7 Tage abhandeln kann, ohne dass ich einen Consumer hintenrum brauche. Das dauert gefühlte immer 15 Sekunden, bei Demos sind es meistens 30. Dann haben wir einen Event-Hub definiert. Das war alles, was ich tun musste. Und jetzt denken Sie nochmal an Sicherheit. Wer darf jetzt in diesen Event-Hub überhaupt Nachrichten hineinschieben? Sie gehen einfach wieder ins Portal, so wie man es auf dem Bildschirm sieht, gehen dort in den Configure-Bereich. Ich hoffe, ja, da ist es. Sie gehen in den Configure-Bereich und Sie haben unten Shared Access Policies, Zugriffsschutz, Passwortgenerator, wie man Sie es nennen wollen. Und ich sage jetzt hier, aus der Plant 1, Production Line 1, also aus der Fabrik 1, Produktionslinie 1, möchte ich gerne ein Kryptomaterial generieren, das Permissions Send hat. Das hat er jetzt getan. Jetzt habe ich sozusagen ein Passwort im weitesten Sinne des Wortes, das ein Device benutzen kann, um gegen diesen Event Hub sozusagen Telemetriedaten schicken zu wollen. Und das ist alles. Jetzt habe ich diese immens große Message Pump definiert. That's it. Mit Sicherheit, weil nur Devices, die diesen Credential, diesen Schlüssel kennen, ich kann es Ihnen dann im Detail nochmal zeigen, wir erzeugen dann nochmal eine Shared Access Signature Token drauf, das muss einfach in den HTTP mit dazu. Wenn Sie es interessiert, können wir gerne tief gehen, aber einfach fürs Verständnis, wir haben hier Credentials erzeugt, Zugangs-Credentials, die gehen aufs Device, die werden benutzt und wenn jetzt dieses Device gestohlen werden sollte, gehen Sie ins Portal, löschen es raus, machen Sie Regenerate und wir kümmern uns für Sie darum, dass diese Devices nicht mehr bei Ihnen Telemetriedaten schicken können. Ich möchte Ihnen ein Stück weit zeigen, wie einfach das sein kann, und zwar mit JavaScript-Code. Das ist hier Code, der auf diesem Gerät hier läuft. Das ist ganz einfacher JavaScript. Ich habe hier meinen Namespace, den ich gerade angelegt habe, den Event-Hub-Name, dieses Credential, das ist ein Shared Access Token, das muss man noch ein Stück weit bearbeiten, das kann ich Ihnen gerne zeigen. Aber letztendlich mache ich jetzt in dem Fall, wo ist es, da ist es, nichts anderes als einen Post. Das heißt, ich mache hier einen HTTP-Post, gegen meinen Event-Hub-Endpunkt und die Telemetrie ist drinnen und die Sicherheit ist über diesen Shared Access durch. That's it. So einfach. Aber denken Sie, was da gerade im Hintergrund passiert ist, wenn Sie das on-prem aufbauen müssten, um 1 Million Devices einfach mal schnell sichergestellt mit einer SLA hinterlegt anbinden zu können. Ich glaube, das ist einer der Dienste, der doch ein Stück weit einen Unterschied machen kann. Und den wollte ich Ihnen zeigen vom Event, vom Ingest-Seite her. Und ich muss mich ein Stück weit sputen, ne? Damit ich nicht zu weit überziehe. Wo sind wir? Was haben wir gerade getan? Was haben wir gesehen? Jetzt funktioniert mein Handy nicht mehr. Okay, mache ich es über die Tastatur. Wir haben den Ingest gesehen. Das heißt, Daten irgendwo an eine Plattform hinein. Und zwar Data at Scale. Was ist jetzt mit der Analyse? Wir bekommen jetzt richtig viele Big Data rein und müssen die jetzt analysieren. Denken Sie an dieses Dashboard, da hatte ich so Prognosen. Es wird besser oder es wird schlechter oder es ist gleichbleibend. Wie mache ich das? Nun, wir schicken an die Telemetrie. Im Regelfall, wenn ich mit Partnern spreche, sehe ich dieses Szenario. Wir haben also eine C-Sharp-Logik, Java-Logik, PHP, Python, was auch immer Logik. Die nimmt aus dem Servicebus über unsere SDKs die Informationen raus. Dann geht es in Storage-Systeme, relationale Systeme, NoSQL-Datenbanken, in andere Stores. Dann gibt es irgendwelche Trendkalkulationen, Alarm-Engines und die geben es ans Dashboard. Was ist das Problem? Der mittlere Bereich. Wir haben vorne Data in Motion, wir haben hinten Data in Motion und da haben wir Data at Rest. Das heißt, da haben wir statische Daten, die wir erstmal in der Datenbank reinschreiben. Dann schauen wir, wie viel Telemetrie sind in den letzten 5 Sekunden reingekommen. Oh, es sind nicht 5 Sekunden rum, es sind erst 4 Sekunden rum, warte ich nochmal eine Sekunde und so weiter. Sie können sich vorstellen, das ist ein Stück weit ineffizient. Was könnte man tun? Nun, als Microsoft denken wir, dass wir eine Antwort dafür haben. Azure Stream Analytics, vor 2 Wochen auf der TechEd in den Public Preview gestartet und aus meiner Sicht extrem interessant, wenn es darum geht, für uns Deutschland Industrie 4.0 Szenarien, Predictive Maintenance Szenarien, Data in Motion zu analysieren. Was tun wir hier? Wir haben also einen Service für Sie gestaltet, der Daten entgegennehmen kann, der diese Daten filtern, aggregieren, projizieren, auf einem bestimmten Zeitfenster Aktionen für Sie durchführen kann. Und das finde ich mördercool. Er kann diese Daten auch noch anreichern. Mit anderen Daten, die vielleicht auch wiederum aus einem Stream hereinkommen. Überlegen Sie mal, wir hatten doch Daten der letzten Vergleichsperiode Energie und aktuelle Daten. Das heißt, es könnten 2 Streams sein, die jetzt in eine Engine, in eine Analytics Engine hineinlaufen und mit denen dann Vergleiche gefahren werden. Das heißt, wir können andere Streams dazu nehmen, aber noch besser, wir können auch Data in REST mit dazu nehmen, Stammdaten, Metadaten, Name dieser Produktionsstraße, Ansprechpartner, keine Ahnung, keine Streamdaten, Daten, die Sie vielleicht in einem relationalen, in einem nicht relationalen System haben. Und das können wir dann wieder als weiteren Stream nach Event Hub geben oder auch hier in Data in REST in andere Storage-Systeme reingeben. Ich habe noch 15 Minuten, das sollte mir reichen. Das würde ich Ihnen gerne zeigen. Und zwar, das ist jetzt wieder das Portal. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo wir es gerade verlassen hatten. Also zu einem Zeitpunkt, wo wir einen Event-Hub angelegt haben und eine Zugriffsberechtigung, eine Shared Access Policy für das Device, was Daten senden kann. Jetzt machen wir hier weiter. Wir brauchen ja jetzt diese Stream Analytics, die sollen auch auf diesen Event-Hub zugreifen. Das Erste, was wir tun müssen, wir müssen unserem Event-Hub sagen, hey Junge, da kommt jemand, der möchte mit dir was tun, der möchte Daten von dir. Und es würde jetzt hier ein Read reichen. Ich habe aber bewusst mal ein Manage genommen, weil ich diesen Zugriff später noch für was anderes verwende. Aber ich erzeuge hier jetzt mal, platt ausgedrückt, ein Username, Passwort, Credentials, Security, Informationen, die es mir erlauben, dass andere auf diesen Event-Hub zugreifen können. Und in dem Fall nicht sendend, sondern lesend. Dann, ganz einfach, gehe ich ins Portal, dieses Mal zu den Data Services, da haben wir einen Eintrag Stream Analytics. Hier gibt es nur ein Quick Create, weil es wirklich so quick ist, das Ding zu createn. Ich muss einen Namen hinterlegen, Schall und Rauch können Sie sich selbst aussuchen. In welcher Region soll es sein und mit welchem Storage Account soll es arbeiten? That's it. Jetzt haben wir für Sie, jetzt halte ich das mal ein Stück weit an, jetzt haben wir für Sie eine sogenannte Stream Analytics Engine angelegt. Und was sind jetzt die nächsten Schritte? Wir müssen jetzt dieser Stream Analytics Engine sagen, welche Daten kommen rein und woher kommen sie, wohin gehen sie und wie werden sie prozessiert? Und genau das mache ich jetzt hier auch. Und zwar, das Erste, was ich tue, ich gehe in die Inputs und ich sage hier Add an Input. Und ich kann zwei Inputs geben, einmal Reference Data, Data in REST, irgendwas aus dem SQL, irgendwas aus einem Storage oder Data Stream, das heißt Daten, die als Stream an mir, an meiner Analytics Engine vorbeifliegen. Ich nehme hier die Data at Stream oder den Datenstrom, die Data in Motion und sage, wie soll denn diese Daten für meine spätere Abfrage heißen? Ich nenne sie mal Telemetry Stream. Aus welchem Event-Hub sollen sie kommen? Den Event-Hub, den ich gerade vorhin mit Ihnen gemeinsam angelegt habe. Welche Policy soll denn für den Zugriff verwendet werden? Sprich, diese Credentials, diese Zugriffs-Credentials, die wir gerade gemeinsam angelegt haben, Stream Analytics, und die Daten, die hereinkommen, in welchem Format kommen die? Ich habe sie jetzt hier im JSON-Format von meinem Tessel-Device gesendet. Dementsprechend kommen sie als JSON rein, sie sind UTF-8 encoded und unten sieht man Testing Connection, das heißt, er überprüft jetzt, passt das zusammen, passen die Zugriffs-Credentials und er sagt, ja, perfekt. Ich habe also jetzt einen Input definiert für meine Analytics-Engine. Nächster Schritt ist, hier kann ich nochmal zeigen, dass auch Referenzdaten an diesen Strom hinzugenommen werden kann, vielleicht aus dem SQL-Server, um den Namen von der Produktionsstraße zu bekommen. Aber ich habe noch keinen Output definiert. Und das mache ich jetzt hier. Und Output habe ich aktuell drei Möglichkeiten. Ich kann es in einen Blobstore, ich kann es in einen anderen Event-Hub geben oder ich kann es in eine SQL-Datenbank geben. Ich halte das nochmal an, um das nochmal zu verdeutlichen. Das heißt, ich habe hier gerade definiert die Ergebnisse von meiner Query. Er macht hier einfach weiter. Ich halte es nochmal an. Die Ergebnisse von meiner Analytics-Engine, die durchläuft, wo sollen diese Ergebnisse hinlaufen? Und ich kann sagen, ich bekomme die Daten als Strom, ich verarbeite sie und gebe sie als Strom wieder weiter. Das ist eine Möglichkeit. Zweite ist, ich schreibe sie in einen Blobstore, in eine Datei mehr oder minder. Und die dritte Möglichkeit, die ich jetzt hier habe, einfach um zu zeigen, weil viel, was ich in meiner Praxis sehe, immer noch mit dem SQL oder mit relationalen Systemen gearbeitet wird, ich kann auch die Ergebnisse in einen SQL-Server schreiben. Und das habe ich hier ausgewählt und sage einfach, okay, in welchen SQL-Server? Der Servername ist rob-demo-azure-sql, mein Username ist Administrator und jetzt lassen wir es weiterlaufen. Ich muss noch ein Passwort mit dazugeben und ich muss einen Tabellennamen angeben, in den die Ergebnisse meiner Analytics-Engine geschrieben werden. Ich nenne es hier Stream Results. Darauf achten, das wird jetzt einen Fehler ergeben. Er prüft das Ganze jetzt. Wir sehen oben, we couldn't reach output, weil meine Tabelle in der Datenbank Telemetry Results heißt. Das heißt, auch hier, das habe ich bewusst gemacht, wollte ich Ihnen zeigen, wir haben hier bereits Checks drinnen, ob das alles so stimmen kann, was Sie eingeben. Weil gerade provisionieren ist manchmal sehr, sehr schwierig. Jetzt testet er die Connection. Und das war alles, was ich tun musste, um Daten reinzubekommen, Daten an einen SQL-Server rauszugeben. Und der nächste logische Schritt ist jetzt, was mache ich mit den Daten? Wie verarbeite ich die Daten? Und wer sich von Ihnen schon mal mit Streaming Analytics beschäftigt hat, das ist nicht so ganz trivial. Da hat man doch eine sehr domänenspezifische Syntax im Regelfall zu lernen, die immer mit so Hopping Windows, Sliding Windows, ist nicht so ganz trivial, ist auch nicht so schwierig, kann man tun, aber ist nicht so trivial. Wir haben mit Azure Stream Analytics versucht, einen anderen Ansatz zu wählen. Weil was ist die meistbenutzte Query-Sprache, die wir draußen bei unseren Kunden sehen? SQL? Genau richtig. Warum sollte man jetzt nicht SQL nehmen, was eigentlich jeder kann? Select Stern from. Ah, deswegen. warum sollte man nicht SQL als Abfragesprache nehmen, wo jeder weiß, Select from, Input Source, die ich definiert habe, Inner Join, zweite Input Source, die ich definiert habe, und die Ausgaben nicht irgendwo auf einem Display oder in einem Dataset, sondern die Ausgaben direkt in diese als Output, als Ausgabestream, als Ausgabemedium definierten. Und genau das tun wir hier. Das heißt, was ich jetzt hier tue, ist nichts anderes, als eine SQL-Query zu schreiben. Ich sage, hey, liebe Analyse, hol mir doch aus Telemetry-Stream, das ist der Name, den ich für die Eingabe definiert hatte, nicht alles raus, sondern zähl mal, wie viele Ingests habe ich und mach dann den Durchschnitt der Temperatur, Average Temperature, aus diesem Eingabestrom. Und jetzt kommt, das ist eine Erweiterung, die wir mit Azure Stream Analytics dazugenommen haben, und gruppieren wir das bitte bei einem Zeitfenster, ein Tumbling Window von allen 2 Sekunden. Was ich jetzt damit habe, ich habe einen Incoming Data Stream, also einen hereinkommenden Datenstrom, und ich sage, alle 2 Sekunden, ne, zähl mir bitte, wie viele Telemetriedaten sind reinkommen und berechne mir die Durchschnittstemperatur von allen Telemetriedaten, die reinkommen sind. Und das Coole, schreib es auch noch gleich in den SQL-Server raus, den ich bei Output definiert habe. Und das ist es. Jetzt habe ich eine Analyse-Logik geschrieben, die auf Scale genauso funktioniert, wie wenn nur drei Geräte angeschlossen sind. Das heißt, ich habe das einmal definiert mit SQL, dann haben wir eine SQL-Erweiterung, dieses Group-By-Tumbling-Window, wir haben noch ein Hopping-Window und wir haben noch ein Overlapping-Window, aber alle Abfragen sind zeitgesteuert, weil wir haben ja einen Datenstrom, der reinkommt. Und mit dem einfachen SQL-Statement plus diese Definition eines eingehenden Datenstroms plus der Definition eines ausgehenden Datenstroms haben Sie die komplette Infrastruktur gerade mit mir gemeinsam aufgebaut, die Sie brauchen, um diese Riesenmenge von 86,5 Millionen Concurrent Devices analysieren zu können. 86,5 Millionen Concurrent Users, die in der Stunde ihre Daten schicken. Und mit dieser einfachen Analyse haben wir jetzt einen Durchschnitt der Temperatur plus die Anzahl der Ingests, die sie schicken, in eine SQL-Server-Datenbank geschrieben. Ist das cool? Ist das alles so leise? Ist das total uninteressant? Also ich finde es Mörder. Ich finde das genial. Stellen Sie sich vor, Sie müssen das zu Hause aufbauen. Sie gehen zu Ihrer IT und sagen erstmal, ich brauche Maschinen für den Ingest. Dann brauchen Sie Maschinen, die dieses Stream Analytics machen. Dann brauchen Sie noch den Code, der den Stream Analytics macht. Sie können auch einen Storm, einen HD oder einen Hadoop Storm benutzen. Ist alles machbar, aber Sie müssen es aufbauen, Sie müssen es warten, Sie müssen es skalieren und Sie müssen es auch wieder runter skalieren, wenn vielleicht nachts die Daten nicht kommen, wenn sie nur tagsüber kommen. Das müssen Sie alles tun. Das haben wir hier jetzt gerade in diesen 60 Minuten, ne, einfach mal so nebenbei gemacht mit ein paar Klicks im Portal. Was noch dazu kommt, was ich jetzt hier gerade auf dem Bildschirm zeige, das sind die Streaming Units. Diese Streaming Units hier haben wir ein ähnliches Verfahren wie bei den Event Hubs mit den Partitionen. Die Streaming Units, man sieht es hier unten, each Streaming, oder hier oben vielmehr, Entschuldigung, each Streaming Unit corresponds to roughly 1 MB/s. Erinnern Sie sich noch, was 1 MB/s an Throughput noch in einem anderen Dienst war? Im Event Hub pro Partition können wir genauso viel durchpumpen. Das heißt, hier haben Sie über den Schieberegler einen Justiermechanismus. Wie schnell soll denn Ihre Analytics Engine agieren? Wie viele Partitionen soll denn Ihre Analytics Engine abgreifen? Und mit dem Schieberegler können Sie sagen, nachts habe ich weniger Throughput Units. Tagsüber, wo wirklich Ingests kommen, fahre ich einfach hoch und ich habe wieder mein In-Time-Process von den Data in Motion. Und auch das ist sehr, sehr spannend, wenn Sie es on-prem bei sich selbst mit eigener Technologie im eigenen Rechenzentrum aufbauen möchten, / müssen. Und das sind ein paar der Dienste, die wir eingesetzt haben, um zusammen mit einer Firma Krones so ein IoT-Use-Case aufzubauen, ohne nur zu sagen, hey, wir haben Feature, okay, ich sehe gerade 5 Minuten, ich bin gut in der Zeit, ohne zu sagen, ja, das geht alles, wir machen einfach mal so einen REST-API-Endpunkt und wenn dann mehr Devices kommen, ja, dann schauen wir, wenn die mehr Devices da sind. Oder, ja, wir machen mal die Analyse mit einem Fenster von 2 Sekunden, ne, und haben das, habe ich schon ein paar Mal vielleicht gesehen, mit 10 Devices, die wir simuliert haben, getestet. Und auf einmal setzt der Kunde mit 100 ein, mit 1000, mit 1 Million Devices. Und irgendwie passt es von der Performance her nicht mehr. Und das sind Dienste, die wir Ihnen out of the box sozusagen mit Windows Azure zur Verfügung stellen. Und ich habe Ihnen jetzt hier nur 2 dieser Dienste gezeigt. Das war einmal der Event Hub und die Azure Stream Analytics. Wenn ich jetzt noch Zeit hätte, ich habe aber nur 5 Minuten noch, 3, danke. Ich könnte Ihnen noch Azure Machine Learning zeigen, weil wenn Sie sich erinnern an das ursprüngliche Beispiel, wir hatten doch diese Pattern-Erkennung, diese Pattern-Detection. Wir haben einen Dienst, der nennt sich Machine Learning. Da haben wir etwas in der Cloud für Sie vorbereitet, wo Sie mit Daten, die angefallen sind, einen Datensatz trainieren können, dass Maschinen erkennen, hey, hier läuft was nicht korrekt, um solche Patterns maschinell erkennen zu können. Das ist etwas, was wir für Sie haben, Azure Machine Learning. Wir haben eine Mongo-Datenbank, oder nicht eine Mongo, eine Dokumentendatenbank as a Service für Sie in Azure. Wir haben eine Identifizierung der Devices, Active Directory, Azure Active Directory, nicht in der Ausführung, die Sie momentan sehen, aber wir werden hier sehr, sehr bald auch Identifizierung von Devices mit hinzunehmen. Wir haben einen großen, bunten Strauß an Building Blocks innerhalb von Azure, die nur darauf warten, von Ihnen eigentlich benutzt zu werden, um daraus eine IoT-Lösung, die Ihren Anforderungen genügt, zu bauen. Und hier auch die ganz klare Message, es gibt kein One-Size-Fits-All. Es kann durchaus sein, dass für Sie Servicebus genau das Richtige ist. Es kann für Sie sein, dass Notification Hubs absolut das Richtige ist. Suchen Sie sich einfach die Komponenten raus. Wenn Sie sich unsicher sind, rufen Sie meinen Boss an. Der wird dann mit Ihnen über Geld verhandeln. Aber wir haben auf jeden Fall die Ressourcen für Sie, um genau das Richtige für Sie zu finden. Und genau das würde ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben. Schauen Sie sich diese Building Blocks an, die wir in Azure zur Verfügung haben. Und ich habe Ihnen heute zwei gezeigt. Wir haben auch noch eine End-to-End-Lösung. Die ist predefined von uns. Auch die kann eventuell das Richtige für Sie sein. Und ich würde gerne schließen, ne, mit einem Event, was wir am Donnerstag haben. Und zwar im Rahmen des Technical Summit haben wir einen IoT-Hackathon. Das heißt, in dem IoT-Hackathon sind viele meiner Kollegen hier jetzt auch aus ganz EMEA nach Berlin gekommen. Und wir werden mit diesen Devices, mit diesen Tesla-Devices einen ganzen Tag sehr viel Spaß haben. Das kann ich Ihnen garantieren. Wir haben Labs vorbereitet. Wir haben für jeden von Ihnen, wenn Sie kommen, so ein Device. Gehen Sie einfach auf die Technical Summit Homepage. Unten ist ein Link IoT-Hackathon. Melden Sie sich an, kommen Sie zu uns ins Beta-Haus und haben Sie einen Tag mit uns Spaß. Und als ganz großes Zuckerl, wir haben einen Microsoft Technical Fellow. Es gibt innerhalb der Microsoft genau 20 Personen, die den Titel des Technical Fellow tragen dürfen. Das sind also unsere Masterminds. Das sind die Köpfe, die hinter all unseren Diensten stecken. Das sind die technischen Genies, die wir in Microsoft haben. Und wir haben einen von diesen technischen Genies am Donnerstag am Start. Er wird eine Keynote halten, er wird auch morgen die Keynote hier am Technical Summit halten und er steht dann für Sie am Tag zur Verfügung. Also wenn Sie mal einen Technical Fellow die Hand schütteln möchten, sagen Sie nicht, dass ich Ihnen das geraten habe, aber kommen Sie zu dem Hackathon und treffen Sie einfach John und natürlich sein Team und ich bin auch im Team von John. Und damit würde ich gerne auch schließen, Summary Takeaways, ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt. Gehen Sie einfach nach Azure, nehmen Sie unseren bunten Strauß an Building Blocks, mit denen Sie IoT-Lösungen bauen können. Und ganz wichtig, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, ich hätte aber auch eine Bitte an Sie. Gehen Sie bitte in die Voting-App, geben Sie ein Vote ab. Wenn es Ihnen gefallen hat, voten Sie positiv. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, sagen Sie es mir, ich werde es dann beim nächsten Mal besser machen. Aber das ist sozusagen für uns als Sprecher lebenswichtig, weil damit bezahlen Sie uns mehr oder minder. Das ist das Feedback, das wir brauchen, dass unserem Management dann auch sagt, die Session war gut, wir sollten hier weiter was tun, wir sollten vielleicht auf dem nächsten Technical Summit zwei IoT-Sessions machen, wir sollten vielleicht mehr aus der Praxis zeigen. Gehen Sie wirklich, das ist wirklich meine Bitte, gehen Sie rein, voten Sie dafür. Und ansonsten bedanke ich mich und stehe für Fragen natürlich sehr, sehr gerne zur Verfügung. Ja.